Stethoskop und Laufschuh, der Podcast mit Dr. Christoph Simsch in Zusammenarbeit mit Julia Simsch.
Ja, halli, hallo, ich begrüße euch wieder ganz herzlich zu meinem Podcast Doc Talk, Stethoskop und Laufschuh. Heute ist Halloween. Freitag, der 31.10.2025. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Dr. Christoph Simsch. Ich bin Sportmediziner, Triathlet, mit einer eigenen Praxis, Schwerpunkt Sportmedizin hier in Satteldorf im schönen Hohenlohe. Und begrüße euch alle 3 bis 4 Wochen zu einem Podcast. Ich empfehle euch auch, die früheren Folgen einmal anzuhören. Da erfahrt ihr auch einige Details über mein Leben, wer ich so bin, warum ich mich bemüßigt fühle, hier einen Podcast euch vorzutragen. Ich danke euch, der Community, die immer weiter wächst, immer wieder spannend zu sehen, wer bzw. wo dieser Podcast gehört wird. Und hört nicht auf, den Podcast weiter zu empfehlen. Ich würde mich freuen, wenn ihr nicht nur reinhört, sondern den Podcast auch gleich abonniert, so dass ihr dann immer automatisch die aktuelle Folge vorgespielt bekommt. Ja, ich möchte euch heute an diesem doch schönen, sonnigen, goldenen Herbsttag ein paar Dinge präsentieren, die sicherlich versprechen, richtig spannend zu werden. Zum einen möchte ich so zur Einleitung ein bisschen was über mich nochmal kurz plaudern, was hier so in letzter Zeit vorgefallen ist sportlich. Ich möchte dann eine Studie aufnehmen, die in einem anderen Triathlon-Podcast besprochen wurde. Möchte es nochmal ganz kritisch unter die Lupe nehmen und möchte dann zu dem Hauptteil des heutigen Podcastes kommen. Auch zum gegebenen Anlass, wieso, weshalb, das erkläre ich euch nachher noch. Das Thema wird heute heißen Müdigkeit. Und da speziell Müdigkeit natürlich im Sport, aber auch allgemein. Ja, was hat sich in den letzten Wochen hier ereignet? Ich hatte im letzten Podcast ja gesagt, dass ich dieses Jahr auf eine Trainingspause verzichte, nachdem ich mir die beiden Qualis für die 73 WM in Nizza nächstes Jahr und für Hawaii bereits geholt habe und eigentlich eine gute Erfahrung hatte, durchzutrainieren im letzten Jahr. Und jetzt ist es doch ein bisschen anders gekommen. Irgendwie hat mich die Blattheit doch eingeholt. Und das mag auch der Grund sein, warum das Thema Müdigkeit heute ist. Ich war einfach die letzten Wochen irgendwie richtig platt. Aber nicht nur ich war platt, sondern auch massig Patienten, die in meine Praxis kamen, waren extrem müde. Eigentlich kann man sagen, jeder 3. bis 4. Patient hat da über Müdigkeit geklagt und eine entsprechende Abklärung gefordert oder ja gewünscht, sag ich mal. Aber da komme ich später nochmal drauf. So dass ich jetzt eigentlich die letzten Wochen da so ein bisschen lockerer gemacht habe, ganz rausgegangen bin ich nicht. Und siehe da, habe auch meine Lebkuchenkarenz von letztem Jahr mal durchbrochen und prompt heute Morgen der Schritt auf die Waage zum großen Schreck. Gleich schon mal wieder 2-3 Kilo mehr drauf. Und habe jetzt nicht nur beschlossen deswegen, sondern auch davor schon beschlossen, dass es morgen, eigentlich ging es heute schon los, aber morgen ganz offiziell in die Trainingsphase losgeht. Und witzigerweise dachte ich dann gestern so, naja, das hat ja auch ein bisschen Tradition, denn tatsächlich habe ich meine allerersten Trainingsaufzeichnungen, die ich so besitze, die stammen aus dem Jahr 1982, Achtung, festhalten, damals mit 15 Jahren habe ich mit dem Mittelstreckenlaufen angefangen. Viele, die den Podcast kennen, kennen die Vorgeschichte. Und ich bin da vorher schon gelaufen, aber dann mit 15 in die LG Frankfurt eingetreten. Hatte dann einen super Trainer. Viele Grüße von hier auch an Gerd Himmelreich, der ja mein ganzes Leben geprägt hat. Und jetzt gerade sich, ich hoffe, ich verrate nicht zu viel, eine Gelenkoperation unterzieht. Im fortgeschrittenen Alter von über 80, aus dem Grund heraus, weil er weiterhin sportlich aktiv sein möchte. Also das zeigt einfach wieder mal, wie der Sport doch das Leben prägt und dass es doch wirklich möglich ist, bis ins hohe Alter sportlich aktiv zu sein. Naja gut, und damals haben wir angefangen, systematisch zu trainieren. Das war natürlich nicht so High Equipment wie heute, sondern ich hatte dann einen Millimeter Papier Trainingsplan, auf dem ich dann jeden Tag oben, ja, wie so eine Säulengrafik, die Kilometer in Millimeter eingetragen habe, also 10 Kilometer war ein Zentimeter, so dass man relativ schnell anhand der Säulengrafiken dann sehen konnte, wie der Belastungsumfang gewesen ist. Das war natürlich insofern relativ leicht, weil das Training ja nahezu aus Laufen bestand. Und drunter wurde eingegeben dann Gefühl, wie fühlte man sich und dann nochmal detailliert die entsprechenden Trainingsinhalte. Und das ging tatsächlich los am 1.11.1982, also unglaublich eigentlich. 43 Jahre Leistungssport jetzt eigentlich. Und von daher bin ich hoch motiviert, in alter Tradition jetzt wieder komplett ins neue Training einzusteigen. Und ich muss euch auch sagen, ja, ich fühle mich, wenn ich fit bin, einfach viel besser. Gerade die letzte Woche waren wir jetzt zwar im Urlaub gewesen, aber das war irgendwie, ja, man ist nur am Essen, am Faulenzen, permanent irgendwie so. Man merkt einfach diesen körperlichen Verfall und ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass das dann der Normalzustand eines Nichtsportlers sein soll. Also ich kann da echt nur sagen, da fehlt mir wirklich ein gehöriges Maß an Lebensqualität und wie auch schon Jahre zuvor sage ich immer, was hält mich an der Motivation dran, den Sport weiterzutreiben? Das ist einfach wirklich die Tatsache, ich muss keinem persönlich nach 25, 30 Ironman und jetzt bald hoffentlich der vierten Hawaii-Teilnahme keinen Leuten mehr was beweisen, sondern es ist ausschließlich die Tatsache, dass es Spaß macht, im Training sich zu feilen und es sich wahnsinnig gut anfühlt, einfach fit zu sein. Und ich hoffe, diese Motivation und dieses Gefühl kann ich auch an einige hier draußen geben, die vielleicht jetzt nicht ganz so sportlich affin sind und gerade so am Schwanken sind, ob sie nochmal einsteigen sollen, weitermachen sollen. Also ich kann nur eins sagen, bleibt dran, bleibt sportlich, es lohnt sich auf jeden Fall. Ihr fühlt euch einfach viel, viel besser und ja, ist einfach eine bessere Sache. Ich hatte gestern einen anderen Podcast gehört, da ging es darum, wie wichtig es auch ist, Unterschiede im Körper und im Leben wahrzunehmen. Da ging es speziell darum, um die Erfüllung im Beruf, im Privatleben, dass wenn man ausschließlich nur das tut, was einem Spaß macht, was ja oft in vielen Ratgebern einem ja in die Tasche gelegt wird, dass das eigentlich eine Sackgasse ist, denn dann höre ich irgendwann auf, diese Tätigkeit ja weiter auszuüben, denn das Leben zählt oder wird dadurch geprägt durch Gegensätze, ja. Wie kann ich feststellen, dass ich fit bin oder dass ich gesund bin, mich gut fühle? Das kann ich eigentlich nur deshalb, weil es natürlich auch Phasen gab, wo man sich natürlich nicht gut gefühlt hat. Das passt ja auch super zu dem Thema heute, weil wie kann ich feststellen, dass man müde ist? Das kann ich nur damit feststellen, dass es einfach einen Kontrast zu anderen Situationen gibt, wo man sich definitiv nicht müde gefühlt hat. Und wenn dieses Gefühl eben häufiger da ist, dann führt das einen zum Arzt, so wie die viele Patienten in den letzten Monaten. Also sehr, sehr spannend. Ja, ich möchte, bevor ich dann in die wissenschaftliche Thematik heute einsteige, noch ein paar Grüße rausschicken. Einmal an eine befreundete Triathletin, die gerade in Argentinien rumgeistert. Viele Grüße sozusagen über den Teich. Dann an einen guten Triathlon-Kumpel, den Mario, der gerade in Langkawi schon eingecheckt hat. Die sind ja ein paar Stunden voraus, ich glaube 6 Stunden voraus. Und am morgigen Samstag dort den Ironman absolviert mit dem Ziel, die Hawaii-Quali anzugehen. Meinem Kenntnis danach ist Langkawi in Malaysia auch der heißeste Triathlon im Ironman-Circus. Und von hier viele, viele Grüße und Daumen sind gedrückt. Mario, hol dir die Quali. Wir hatten ja schon Kontakt vorhin gehabt. Du rockst das Ding, mach dein Ding. Hör einfach auf deine Werte und dann wird das Ding schon gehen. Dann schicke ich Grüße nochmal in die andere Richtung, auch zum Trainingskumpel Jochen, der jetzt auch schon eingecheckt hat. Der ist aber 6 Stunden zurück und wird morgen beim Ironman Florida starten und ja, hoffentlich ein gutes Ding machen. Die Bedingungen scheinen super zu sein, sonnig, eher kühl, bis maximal 19 Grad. Also Jochen, genau dein Wetter, was du wolltest. Wassertemperatur erlaubt auch Neopren, das heißt, alle deine Befürchtungen und Jammereien im Vorfeld waren umsonst. Rock das Ding, auch du hast viel trainiert und wer weiß, vielleicht tun sich da plötzlich Ziele auf, von denen du gar nicht mit gerechnet hast. Denkt alle mal dran, was ihr in diese Sache reingesteckt habt, und jetzt ist Zeit zu ernten, sage ich immer, ihr habt gesät, jetzt wird geerntet, und genießt das Ding, denkt immer dran, es ist ein Privileg, am Start zu stehen und so ein Ding einfach durchzuziehen. Und das ist weit, weit entfernt von der Realität und auch mancher Vorstellungskraft, ich muss dann sagen, eines Normalsterblichen, der im Sport eben nicht so bewandert ist. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ja, kommen wir zum wissenschaftlichen Teil, wissenschaftlich-praktischen Teil. Ich möchte einmal eine Studie erörtern, die in einem großen Triathlon-Podcast hier auch, nicht Podcast, aber zumindest schriftlich besprochen wurde. Da geht es darum, dass man geschaut hat, wie sich denn, welches Training denn besser zu besseren Erfolgen führt. Ein Training, in dem man sozusagen akzentuiert trainiert, das heißt vorwiegend lockere Grundlage Ausdauer trainiert und dann intervallmäßig harte Einheiten einstreut, oder ob man Training propagieren sollte, das pyramidenförmig aufgebaut ist, also breite Grundlage, Mittelfeld, hartes Obergeschoss und das halt permanent eigentlich. Und es wurde gesagt in dem Journal, dass es eigentlich wurscht ist, was gemacht wird, und dass es einfach auf die auf den jeweiligen Menschen ankommt, auf den jeweiligen Athletentypus. Und das kann ich von hier aus bestätigen. Ich habe weitere Studien zu diesem Thema gefunden. Da hat zum Beispiel ein gewisser Philippas und Kollegen 2022 ein Training beobachtet, was 16 Wochen lang gegangen ist. Sie haben dort auch insgesamt 16 Athleten betreut und beobachtet und in die Studie gesteckt. Und man hat einmal ein pyramidales Training gemacht, dann dieses polarisierte Training. In der dritten Gruppe hat man erst ein Pyramidentraining gefolgt von einem polarisierten Training und dann in der vierten Gruppe ein polarisiertes Training gefolgt von einem Pyramidentraining absolviert. Und hat festgestellt, dass tatsächlich das Programm erst Pyramidentraining, also Basis, Mittelgeschoss, Obergeschoss, und dann gegen Wettkampf oder gegen Saisonende ein ganz hoch polarisiertes Training am meisten Effekte gebracht hat. Aber am meisten Effekte heißt nur, dass man ca. 3% Steigerung der relativen Sauerstoffaufnahme gemessen hat. Die absolute Sauerstoffaufnahme war sogar nur um 1,5% erhöht. Alle anderen Parameter waren in allen Gruppen nicht unterschiedlich. Und das bestätigt dann auch die Studie, die eben in dem anderen Triathlon-Journal mitbesprochen wurde. Kritisieren möchte ich beide Studien. Es ist immer das gleiche Problem eigentlich. Es werden keine Hochleistungssportler untersucht, aus den bekannten Gründen heraus, weil ich die nahezu nicht für qualifizierte Studien gewinnen kann. Und in diesem Fall, im letzteren Fall, waren es sogar einfach nur 16 Athleten, die dann in vier Gruppen geteilt wurden. Es wurde kein Crossover durchgeführt, sodass man festgestellt hat, dass natürlich in allen vier Gruppen eine Leistungssteigerung festgestellt wurde. Spannend wäre halt gewesen, wenn man sich vielleicht auf zwei Methoden geeinigt hätte und man die im Crossover gemacht hätte. Schwierig. Also zeigt einfach wieder die große Problematik. Wir haben keine Studien, die zeigen, welches Training wirklich, welches Training wirklich zu bevorzugen ist. Aber auf der anderen Seite ist das auch natürlich auch gerade das, was es spannend macht. Denn das ist immer ein kleiner Kampf von verschiedenen Anschauungen. Und es wäre ja schlimm, wenn es nur ein Training gäbe, das alle absolvieren würden. Dann wäre es ja stinklangweilig. So kann ich persönlich einfach nur mitgeben, schaut, was euch am besten tut. Ich persönlich kann eigentlich nur sagen, ich versuche mich dann an Laktatkurven und an den jeweiligen Stärken und Schwächen zu orientieren. Wenn ich beispielsweise eine Laktatkurve eines extrem ausdauertrainierten, grundlagenausdauertrainierten Athleten habe, der ganz, ganz lange im GA1-Bereich bleibt und dann ganz am Schluss erst in den GA2-Bereich abkippt und mit seiner Leistung bei 2,5 Millimol ganz nah an den maximal schnellen Bereich rankommt, dann macht das in meinen Augen keinen Sinn, dort im Grundlagenausdauerbereich groß weiter zu trainieren. sondern dann muss ich einfach in einen höheren Bereich reingehen. Kurzum, ganz einfach eigentlich, ich muss bei einem Athleten erstmal schauen, hey, welche physiologischen Parameter bringt der mit? Kann ich einmal messen mit der Sauerstoffnahmegeschichte, ich kann es mit dem Laktattest messen. Ich würde da allerdings schon wirklich invasiv in den Körper reingehen und wirklich schauen, welche biologischen Parameter sich dort verändern. Und dann ganz einfach schauen, hey, wo hat der seine Schwächen? Denn ganz einfach, es gibt ja einen schönen Spruch, Training wirkt, aber Training wirkt halt nur dort, wo ich es auch wirklich einsetze. Das bedeutet, wenn ich bestimmte Parameter verbessern will, dann muss ich eben genau in diesem Bereich halt trainieren. Egal, welche Konzepte dahinter stehen. Ja, ich hoffe, das ist einfach verständlich. Also schaut, wo steht ihr? Was sind eure Stärken? Was sind eure Schwächen? Und versucht dann, diese Bereiche intensiv zu trainieren, an denen ihr einfach eure Schwächen habt, beziehungsweise an den Stellen, die ihr leistungsmäßig weiter verbessern wollt. Und dazu gehört natürlich dieses akzentuierte Training auch. Ich persönlich habe festgestellt, dass zum Beispiel bei meinem letzten Ironman mir tatsächlich so die wettkampfspezifischen Tempi gefehlt haben. Und das werde ich bei der nächsten Vorbereitung definitiv mehr einbauen. Es fühlt sich einfach anders an, wenn ich 3x10 Kilometer fahre mit Pausen, als wenn ich 30 Kilometer am Stück im Wettkampftempo fahre. Und ich werde auch im Bereich im nächsten Jahr persönlich wieder deutlich mehr kurz- und olympische Distanzen einbauen, um dann wirklich wettkampfspezifisch zu trainieren. Denn es gibt kein Training, was wirklich so hart ist wie ein guter Wettkampf. Man sagt ja nicht umsonst, dass ein Wettkampf eigentlich das beste Training ist. Also kurzum, das bitte trainieren, was ihr auch verbessern wollt. Ungeachtet aller mäßigen Studien, sag ich mal. Also da gibt es noch viel, viel Arbeit zu tun. Kommen wir jetzt tatsächlich zu unserem Hauptthema. Das Hauptthema heute: Ermüdung. Warum kommt das Thema? Ich hatte es gerade vorhin schon erwähnt, das Thema einmal, weil es mich selbst gerade so ein bisschen tangiert hat, zum anderen, weil es wirklich evident ist, wie viele Patienten momentan meine Praxis besuchen mit dem Thema: Herr Doktor, ich bin so müde, ich muss sogar Mittagsschläfchen machen, ich komme gar nicht mehr in die Gänge, da muss doch was nicht richtig passen. Und da sind wir auch gleich schon beim ersten Punkt. Ja, tatsächlich. Das Wichtigste wäre, bevor man wirklich weiter forscht, tatsächlich mal zum Arzt zu gehen, der dann die Aufgabe hat, zu unterscheiden, haben wir etwas im Körper, einen Mangel beispielsweise, oder gar eine Krankheit, die den Körper vital bedroht, die herausgefunden und behoben werden muss. Ja, also wenn jemand zu mir kommt, ich mache dann immer erstmal eine Untersuchung, gegebenenfalls auch einen Ultraschall vom gesamten Körper. Und es kommt auf jeden Fall eine Blutentnahme dazu. Wir machen dann das kleine Blutbild. Wenn da Auffälligkeiten sind, erweitern wir das ins große Blutbild. Sprich, wir schauen uns die weißen Blutkörperchen an. Das kommt aber eher seltener vor. Und wir machen dann, schauen wir uns die Speicher an, sprich Ferritin, also Speichereisen. Gerade bei Mädels und gerade bei Vegetariern extrem wichtig. Und ganz, ganz wichtig, wir schauen uns die Schilddrüse an. Und da reicht erstmal das TSH, weil das TSH zeigt, inwieweit der Körper zufrieden ist mit der Einstellung. Sollte das TSH, also das thyreostimulierende Hormon, nicht in Ordnung sein, dann sollte man die peripheren Hormone FT3, FT4, also die peripheren Schilddrüsenhormone, nachbestimmen, um zu zeigen, ob es eine manifeste Über- oder Unterfunktion ist oder eben nur eine latente. Das heißt also, der Körper ist noch in der Lage, das zu kompensieren, aber fängt gerade schon an, so in den jeweiligen Bereich abzukippen. Und ja, man muss leider sagen, das heißt leider zum Glück eigentlich, dass in den ganzen Athleten oder die ganzen Menschen, Patienten, die zu mir gekommen sind, nahezu keine Mangel festgestellt wurden. Ach so, ja, genau. Klar, man kann Vitamin D noch dazu machen, macht auch Sinn. Was in meinen Augen keinen Sinn macht, irgendwelche andere Vitaminbestimmungen, zum Beispiel Vitamin B12 etc., das sehe ich ja auch schon im Blutbild. Wenn das Blutbild, die Parameter des kleinen Blutbildes verändert sind, dann macht es natürlich Sinn, nochmal Vitamin B12 etc. hin drauf zu fügen. Aber alles andere, irgendwelche Spurenelemente, kann man messen, nice to know, aber haben jetzt einmal die keine klinische Relevanz, zumal es ganz, ganz oftmals darauf ankommt, auch nicht, was der Serumspiegel macht, und den messen wir ja auch, sondern was schlussendlich einfach in der Zelle abläuft. Und in der Zelle können wir halt einfach schlecht messen. Und von daher kann man viel bestimmen, aber nicht alles ist wirklich sinnvoll. Natürlich gehört dazu, eine Abklärung zu machen, dass auch keine bösartigen Erkrankungen dahinter stecken. Deshalb auch der Ultraschall. Es gehört natürlich ab einem bestimmten Alter eine entsprechende Krebsvorsorge dazu. Ja, Frau, Brust, gynäkologischer Bereich, Herren, Prostatabereich, beide Geschlechter, Darm, gibt es da irgendwelche Darmkrebse? Ich gehe jetzt davon aus, dass wir hier alle Hörer nahezu kaum ein Raucher unterwegs ist. Aber natürlich ist einfach Rauchen bei beiden Geschlechtern der häufigste Tumor. Aber eben, wie gesagt, hauptsächlich, ja, ich kenne, wie gesagt, nur eine einzige Patientin, die jetzt, seitdem ich 30 Jahre jetzt Arzt bin, Lungenkrebs bekommen hat, ohne geraucht zu haben. Alle anderen haben halt geraucht. Da werden einige aufschreien, nein, stimmt nicht, ich kenne welche. Forscht wirklich mal nach, ob es wirklich primärer Lungenkrebs gewesen ist oder ob es dann nicht wirklich Lungenmetastasen gewesen sind. Also ich persönlich kenne da wirklich, ich kenne da wirklich keinen, sondern dass alle Lungenkrebspatienten das Entsprechende für sich getan haben, beziehungsweise gegen sich getan haben. Leider lebt von diesen auch kein einziger mehr. So brutal es halt einfach ist. Ist praktisch ein Todesurteil, wenn man das so will. Aber darum soll es halt gar nicht gehen. Also wie gesagt, es gehört abgeklärt. Haben wir eine pathologische, krankhafte Müdigkeit? Haben wir einen Mangel, der behoben wird? Oder ist es eine Sache, die eher in einem Bereich abläuft, der jetzt nicht so ganz greifbar mit den Händen ist? Ich möchte hier ganz bewusst keine strikte Trennung machen zwischen körperlich und mental oder psychosomatisch in der Richtung, weil ihr fleißige Hörer des Podcasts wissen das schon, ich da keinen Unterschied mache. Sondern wir haben selbst psychische Erkrankungen, psychosomatische Erkrankungen sind Krankheiten, die sich im Körper einfach auswirken und dort auch mit bestimmten Parametern gemessen werden können. Also keine eingebildeten Krankheiten. Sodass schlussendlich, wenn man es ganz tief runterbricht, alles körperliche Krankheiten sind. Ja, also gerade im Bereich zum Beispiel Depressionen, spricht man jetzt momentan davon, dass bestimmte Rezeptorstörungen dahinter stehen. Also ich bin sicher, in 5-6 Jahren werden wir von keiner Depression mehr sprechen, sondern sagen wir, was ich, eine Serotonin-1-Rezeptorblockade beispielsweise und haben dann die entsprechenden Symptome. Aber jetzt einfach der Unterscheidung und des Vortrags geschuldet, da jetzt einfach nochmal diese leichte Trennung, sage ich mal, zwischen einfach pathologischer Müdigkeit, die man auf der einen Seite abklären muss, Stichwort Krebs, auf der anderen Seite beheben kann, Stichwort Mangel oder eben alle sonstige Müdigkeiten. Spannend ist es zu hören, was Müdigkeit überhaupt ist. Habt ihr euch mal Gedanken gemacht darüber? Was ist denn eigentlich Müdigkeit? Also Müdigkeit jetzt gerade zum Beispiel im Bereich des Sportes bedeutet eine Abnahme der Leistungsfähigkeit im Laufe der Zeit. Ja, also einfach nur auf die Zunge zergehen lassen. Müdigkeit im Sport bedeutet, dass im Laufe einer bestimmten Zeit, die vorübergegangen ist, der Körper zunehmend weniger in der Lage ist, eine bestimmte Leistung zu erbringen. Spontan fällt mir gerade noch ein, alle anderen Müdigkeitsgeschichten, Schlafapnoe etc., das möchte ich einfach jetzt mal heute nicht erwähnen. Das gehört alles zum Abklärung der pathologischen Müdigkeit dazu. Sondern ich möchte mich jetzt weiterhin ganz speziell auf die sportliche Müdigkeit beschränken. Und ja, wenn man richtig mal überlegt, welche Ursachen gibt es denn für die Abnahme einer sportlichen Leistungsfähigkeit, einer sportlichen Müdigkeit? Die im Übrigen natürlich in bestimmter Form auch ein Nichtsportler haben kann. Wie gesagt, da gibt es keine große Grenze. Nur beim Sportler ist es manchmal noch offensichtlicher, dass da einfach der körperliche, dieser Leistungsaspekt im Hintergrund steht. Und man kann, wenn man das alles runterbricht, einfach 4 verschiedene Ermüdungsmöglichkeiten herausklamüsern. Es gibt einmal die zentrale Müdigkeit, also das ist die Müdigkeit, die vom Gehirn ausgeht. Es gibt die periphere Müdigkeit, die geht eben dann eher von der Muskulatur aus. Es gibt eine energetische Müdigkeit, wenn bestimmte Vorräte erschöpft sind. Und es gibt eine biochemische Müdigkeit. Und da möchte ich jetzt gleich nochmal im Detail auf alles eingehen. Und anfangen möchte ich tatsächlich mit dem letzten, mit der biochemischen Müdigkeit. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn wir eine bestimmte sportliche Leistung erbringen, bestimmte Vorgänge im Körper ablaufen, die uns dann zum Abbruch der Leistung zwingen. Das wäre zum Beispiel, alle kennen, schreien jetzt auf, juhu, Laktat. Laktat das Salz der Milchsäure? Ja, in der Tat führt Laktat zu einer Übersäuerung der Muskulatur. Aber hauptsächlich bilden wir ja Laktat, um einen bestimmten Stoffwechselvorgang, nämlich die Reduktion von NAD zu NADH2, möglich zu machen und das als Puffer zu nehmen. Laktat also hat seine Bewandtnis. Übrigens kann Laktat auch von einigen Organen, vom Herz zum Beispiel, als Substrat verbrannt werden. Aber irgendwann ist diese Kaskade halt einfach erschöpft. Da geht's einfach stoffwechselmäßig nicht mehr weiter, weil dann häufen sich bestimmte Endprodukte so stark an, dass der Stoffwechsel zum Erliegen kommt und die Leistung abgebrochen werden muss, beziehungsweise die Leistungsanforderung in dieser besagten Intensität abgebrochen werden muss. Stichwort 400 Meter Lauf. Ja, ihr lauft 400 Meter, maximal Anschlag, und wenn ihr dann nach 400 Meter im Ziel seid, dann könnt ihr nicht nochmal 400 Meter laufen im gleichen Tempo, es sei denn, ihr habt gebummelt, sondern dann werdet ihr gezwungen, anzuhalten und stehen zu bleiben. Vielleicht geht ihr nochmal 10 Meter, vielleicht nochmal 15 Meter. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, ist genau in der Ziellinie eigentlich Schluss. Und das liegt einfach daran, dass da biochemisch einfach eine Sackgasse ist. Das zweite ist natürlich, dass die Sauerstoffaufnahme nicht ganz ausreicht, um bestimmte Substrate in der Atmungskette abzuatmen. Ja, deswegen ist ja so wahnsinnig wichtig, dass die Sauerstoffaufnahme möglichst hoch gehalten wird, die aber übrigens leider nicht riesig trainierbar ist, sondern hauptsächlich genetisch determiniert ist. Brutal, aber so ist es. So dass man mit der Sauerstoffaufnahmemessung gleich eigentlich schon sehen kann, ob jemand die Chance überhaupt hat, mal in den Spitzenbereich und Leistungssportbereich oder Weltklassebereich einzudringen. Sehr spannend. Die zweite Geschichte ist die energetische Ermüdung. Ich habe mal gesagt, für mich gesagt, Substratmangel. Das bedeutet, dass durch die sportliche Tätigkeit bestimmte Substanzen verbraucht werden. Zum Beispiel ganz kurz, die ersten 3 bis 5 Sekunden ATP, Adenosintriphosphat. Danach kommt ja das Kreatinphosphat für die ersten nächsten 15 Sekunden und dann bestimmte Zuckerstoffe, die im Körper gelöst sind, bis hin auch zum Speicherzucker, dem Glykogen, welches in der Leber und der Muskulatur abgespeichert wird. Ja, und wenn das nicht mehr da ist, dann schaltet der Körper ja irgendwann mal dann, der schaltet nicht um, klack, wie so ein Automat und jetzt geht's los, sondern das sind immer fließende Übergänge. Ja, und dann schaltet er auch Fette um und Fett ist eigentlich dann nahezu unbegrenzt verfügbar, sodass dann ein energetischer Mangel an Fett eher nicht eintritt. Allerdings kann ich Fett nur verbrennen in bestimmten niedrigen Intensitäten, also reines Fett verbrennen. Das bedeutet dann auch, da habe ich eine Müdigkeit insofern, dass ich meine Geschwindigkeit, die ich am Anfang angegangen habe, halt deutlich reduzieren muss. Und diese reduzierte Laufgeschwindigkeit ist ja schon wieder mit der Definition der Müdigkeit oder der Müdigkeit im Sport am Anfang dargestellt. Ich hatte ja gesagt, Müdigkeit ist eine Abnahme der Leistungsfähigkeit. In diesem Fall kann man sagen, Müdigkeit, eine energetische Müdigkeit, ist eine Abnahme der Belastungsintensität durch Substratmangel. Das Weitere ist gibt es eine periphere Müdigkeit. Was bedeutet das? Periphere Müdigkeit ist die muskuläre Müdigkeit. Stichwort motorische Endplatte. Viele, die sich an den Bioleistungskurs erinnern, wissen noch Übertragung der Signale durch Acetylcholin auf die motorische Endplatte und. Wir können nachweisen, dass es weniger Acetylcholin gibt. Wir können nachweisen, dass die postsynaptischen Rezeptoren weniger exprimiert werden. Es gibt weniger Andockstellen. Die Muskulatur bekommt zwar einen bestimmten Stromimpuls, sage ich mal, von zentral, kann da aber nur vermindert mit einer Kontraktion drauf reagieren. Ganz wichtig noch die Beta-Rezeptoren, die Adrenorezeptoren, die unserem Forschungsstand nach, damals in Ulm auch, hauptursächlich sind für ein Übertrainingssyndrom. Und diese Adrenorezeptoren bewirken einfach, dass der Körper durch Adrenalin und Noradrenalin nicht mehr so stimuliert werden kann und deswegen es auch zu einer Abnahme der Kontraktionsfähigkeit führt. Calcium strömt weniger ein. Das sind alles periphere Geschichten. Und jetzt ganz, ganz, ganz spannend, und das war ja eigentlich meine Hauptintention heute, die zentrale Müdigkeit. Und auch hier, eifrige Hörer des Podcastes, seien nochmal dran erinnert an die Folge Depression, Übertraining. Wir haben zum Beispiel bei Patienten, die müde sind, einen verminderten Serotoninmangel. Wir wissen auch, dass Sport also die einzelne Einheit zu einem Runtergehen des Serotonins führt. Die Summe des Sports führt wiederum zu einer Erhöhung des Serotonins und damit zum Wohlbefinden. Wir haben eine Downregulation, auch hier der Adrenorezeptoren. Das heißt, das Adrenalin, wie gesagt, kann nicht richtig andocken. Und es gibt zum Beispiel beim Serotonin, Dopamin gibt es auch noch, beim Serotonin haben wir in der Pathophysiologie, also in der Krankheitsbeschreibung, gibt es Krankheiten, sogenannte Katatonie. Das ist die Extremform, da haben die Patienten nahezu keinen Serotoninspiegel mehr und die sind nahezu bewegungsunfähig. Ja, die kannst du mit Nadel stechen und da kommt keine Reaktion. Da sieht man einfach, wie wichtig das Serotonin einmal, das wissen wir aus der Psychiatrie, wichtig ist für die Stimmung, für den inneren Antrieb, aber auch wirklich für die Muskelaktivität. Und was führt zu einer Abnahme des Serotoninspiegels? Und da führt eben alles. Ja, also die Summe, alles, das gesamte Leben wirkt sich auf die nicht nur auf Serotonin, auf alle Transmitter im Hirnbereich aus. Zu viel Schlaf, zu wenig Schlaf, gutes Essen, schlechtes Essen, zu viel Sport, wenig Sport, Stress, psychischer Stress, körperlicher Stress. Und auch hier gibt es zum Beispiel eine ganz, ganz spannende Studie, die gezeigt hat, dass wenn wir psychischen Stress provozieren, die sportliche Leistungsfähigkeit deutlich runtergeschraubt ist. Ja, nochmal ganz, ganz wichtig. Ich möchte es mal wiederholen, weil das ein ganz, ganz elementarer Faktor ist. Also psychische Beanspruchung führt auch zu einer Abnahme der Leistungsfähigkeit im Sport. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage, denn das erlebe ich ganz, ganz oft. Ich habe Patienten gehabt, die gesagt haben, die eindeutig Zeichen eines Übertrainingssyndroms gehabt haben, ohne dass das Training erhöht wurde. Aber da kamen andere Faktoren hinzu. Ja, geheiratet, Kinder bekommen, anderer Beruf und Stress im Job etc. Was heißt das im Umkehrschluss? Wir wollen ja, und das ist ja meine Intention, ich möchte heute nicht nur eine Übersicht geben, wie Müdigkeit entsteht und was Müdigkeit ist, sondern euch natürlich auch ein kleines Tool an die Hand geben. Was könnt ihr dagegen tun? Das sind natürlich, wenn ihr es so hört, erstmal Selbstverständlichkeiten eigentlich. Jeder Sportler weiß das von sich aus. Aber ich möchte es einfach nochmal verbalisieren. Versucht wirklich, alles in eurem Umfeld möglichst zu optimieren und alle Stressoren zu vermeiden. Ja, und dazu gehört zum Beispiel jetzt genau, was die beiden Kollegen da, denen ich jetzt hier Wünsche nach Malaysia und Florida geschickt habe, getan haben. Die sind einfach eine Woche runtergefahren, machen eine Woche vor Relaxinger, gehen aus dem Berufsleben ein bisschen raus, schauen sich die Gegend an, schlafen aus, essen gut, genießen das Leben so ein bisschen und kommen da, wenn die wirklich direkt aus dem Beruf herauskommen, ihrem Stresslevel einfach herunter. Das Schlimmste, was ihr machen könnt, einen stressigen Arbeitstag zu haben und direkt vom Arbeitstag aus dann direkt einen Tag später zum Wettkampf zu fahren, das könnt ihr eigentlich schon nahezu vergessen. So, ihr könnt es ja machen, aber dann ist eure Leistungsfähigkeit halt nicht so, wie sie vielleicht optimal sein sollte. Und gerade beim Ironman ist einfach erforderlich, dass ihr wirklich alle an allen Stellen Schrauben gedreht habt. Ich finde das eine ganz, ganz spannende Sache. Und das ist auch das, was ich dann in Patientengesprächen dann wieder am Schluss sage. Also ich mache dann, wie gesagt, diese Blutabnahmen, wir machen die und Ultraschall, wir machen ein Gespräch und dann bestelle ich die Patienten zum zweiten Termin ein und entweder haben wir einen pathologischen, kurzfristig behebbaren Zustand oder eben nicht. Und dann versuche ich die Patienten eben auf dieses, auf dieses, ja nicht dieses Niveau, auf dieses Thema zu, für dieses Thema zu sensibilisieren, nämlich Umfeldoptimierung. Und da fangen wir schon mal an mit der Schlafqualität. Ja, ich habe ja mal einen Podcast hier auch gemacht über das Thema Schlaf. Ich sag mal Schlafhygiene, ja, 3-2-1-Regel. 3 Stunden vorher nichts Schweres essen, 2 Stunden vorher nichts trinken, 1 Stunde vorher keine Medien. Ausreichend Schlaf, mindestens 8 Stunden Schlafqualität. Ihr könnt den Schlaf gerne tracken. Ja, es gibt ja hier diverse Features dafür. Sportuhren machen das ganz automatisch. Aber es reicht einfach schon das Gefühl am nächsten Morgen, wenn ihr die Augen aufmacht, dann merkt man ja gleich schon, war der Schlaf erholsam gewesen, war er nicht erholsam gewesen. Und da gehört eben auch zum Beispiel dazu, dass man einen zum Beispiel Schlafapnoe eben abklärt, weil das eben nicht zu einem geruhsamen Schlaf führt, sondern ihr am nächsten Morgen extrem gerädert aufwacht und teilweise praktisch im Schlafzwang den Tag irgendwie verbringen müsst. Nennt man Narkolepsie übrigens, gell, so ein Schlafzwang. Ja, da versuche ich Patienten, wie gesagt, drauf zu eichen. Dann frage ich, wie sieht's im Privatleben aus? Wie sieht's im Beruf aus? Oftmals stellt sich heraus, dass in dieser Müdigkeit eben dann körperlich, wie gesagt, im Vorbehalt, dass Körper und Geist eigentlich das Gleiche ist, aber allein zum Verständnis her, dass nichts grob Körperliches dahinter steckt, sondern dass wir uns auf ja eine Erschöpfungsdepression hin bewegen, sage ich mal. Und da gibt's natürlich knallharte Diagnosekriterien, Stichwort Anhedonie, die Freudlosigkeit, Antriebsstörung, Dysthymie, die schlechte Stimmung. Und da sind wir dann wieder im klassischen Bereich der Depression. Und wir können einfach einen Organismus, wenn wir ihn körperlich unter Stress setzen, eine Depression auslösen. Und genauso machen sich depressive Episoden bemerkbar in einer reduzierten körperlichen Leistungsfähigkeit. Und alle diese Patienten empfinden eben diese, ja, fast schon krankhafte Müdigkeit. Und ja, was kann man dafür tun? Gut, da geht's halt in den Bereich Depression. Depression nach dem heutigen Stand wird einfach dreigleisig behandelt. Sport natürlich auf der einen Seite. Natürlich schwierig, wenn jemand aufgrund des Sports in Depression gekommen ist. Dennoch, dann sage ich diesem Patienten, hey, lass uns mal deinen Trainingsplan, zeig mir den Trainingsplan einfach mal. Sind die Inhalte vielleicht falsch? Aber ich meine dann bei Patienten keinen Leistungssport, sondern Bewegung, rausgehen. Alle von Patienten kriegen von mir die Hausaufgabe, circa 30 Minuten herauszugehen und zumindest draußen UV-Licht auf sich wirken zu lassen und ohne Handy im besten Fall alleine draußen zu spazieren, auch in den Gedanken ein bisschen alleine zu bleiben. Die zweite Säule sind unter Umständen Medikamente. Dritte Säule ist eine Gesprächstherapie. Letztere ist momentan riesig problematisch bei Wartezeiten bei guten Therapeuten von mindestens 1 Jahr. Da hoffe ich ja meistens, dass wir nach 1 Jahr schon wieder in einem guten Zustand sind. Also Müdigkeit ganz eng verbunden mit depressiven Episoden, wenn es nicht irgendwelche Substratmangel sind. Puh, jetzt habe ich hier einen ganzen Wasserfall runtergesprochen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu hart und zu schnell für euch. Ihr konntet dem so ein bisschen folgen. Wenn Fragen sind, wie gesagt, scheut euch nicht, mich hier mir eine E-Mail zu schreiben. Ich muss allerdings gestehen, ich schaue die nicht wöchentlich oder nicht täglich an, sondern die werden mal so alle 2-3 Wochen, schaue ich da mal drauf. Und deswegen habt ihr Verständnis, wenn da die Antwort verzögert kommt. Bitte habt auch Verständnis dafür, dass ich online-mäßig gerade bei Fremdmenschen oder Fremdpatienten keine Therapieempfehlung geben möchte. Und auch bei Patienten, die ich kenne, möchte ich auf diesem Weg eigentlich keine Therapieempfehlungen geben, sondern lieber eine Vorstellung haben und dann erstmal eine gescheite Diagnostik, was ist los, und dann daraus eine Therapieempfehlung zu geben. Das gilt im Übrigen immer. Ich sage immer, erst brauchen wir eine Diagnose, bevor wir gezielt eine Therapieempfehlung geben können. Manchmal ist es natürlich so, dass man erstmal bei kleineren Geschichten, bei irgendwelchen muskulären Sachen, da kann man einfach schon mal pragmatisch sagen, hey komm Physio, geh da mal lockernd dran an die ganze Geschichte. Aber grundsätzlich brauchen wir erstmal eine gescheite Diagnose, bevor dann nach ein paar Wochen eventuell das böse Erwachen kommt und dann doch eine manifeste Diagnose dahinter steht, ein Ermüdungsbruch und irgendwas und es eben keine einfache Verspannung ist. Leider erlebe ich ganz oft, dass Patienten erstmal zum Physio gehen und dann sich behandeln lassen, im besten Fall dann nachträglich noch ein Rezept haben wollen. ohne dass eine Diagnose irgendwo entsteht. Aber das gilt für alle Dinge. Wie gesagt, erstmal schauen. Passt ja auch zum ersten Thema oben, gerade zu den Trainingsstudien. Erstmal schauen, hey, wo befinde ich mich? Und dann, was kann ich aus diesen gegebenen Dingen einfach am besten Fall tun? Und ja, das gilt eben für das Thema der Müdigkeit ebenso. Ich hoffe, dass ich euch da weiterhelfen konnte, falls ihr zu den Betroffenen zählt. Wie gesagt, wenn das wirklich ein Zustand ist, der außergewöhnlich euch beeinträchtigt und ihr sagt, Mensch, das kommt mir irgendwie doch schwerer vor, als es normalerweise ist, dann geht bitte zu eurem Arzt des Vertrauens, lasst euch durchchecken, schaut, dass nicht irgendwas Lebensbedrohliches dahinter steckt, schaut schon mal selbst, wie sieht's im Leben aus, gibt's da irgendwie Stellschrauben, die ich verändern könnte, und überprüft eure Trainingsinhalte und ja, gemeinsam, multimodal, wie man so schön sagt, kann man dann versuchen, aus diesem Zustand wieder herauszukommen. Jau, ich guck mal auf die Uhr, Wahnsinn, 41 Minuten schon wieder vergangen, wie im Flug. Ich bin da immer baff, wie schnell das die Zeit hier vergeht. Ich hoffe, euch geht's genauso, dass der Podcast für euch kurzweilig ist. Ich möchte so eine bisschen grobe, unverbindliche Voraussicht mal geben. Diesem Jahr werden wahrscheinlich noch zwei weitere Podcasts veröffentlicht werden. Das nächste Thema weiß ich noch nicht ganz genau. Und das Jahresabschlussthema, da wollte ich mal was ganz anderes machen. Und da werde ich diverse Freunde, Kollegen, auch Hörer hier dazuschalten und die einfach ja lustige, interessante, spannende Themen aus dem Sportbereich hier vortragen. Also eine Art Anekdotensammlung. Ich hoffe, dass da einige Dinge dabei sind, die uns dann einfach zum Nachdenken, aber auch vielleicht zum Schmunzeln bringen werden. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat oder wenn es euch gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Podcast wirklich einfach weiterempfehlt. Und ja, ansonsten, ja, wünsche ich euch noch einen schönen Grusel-Halloween-Tag heute. Und vielleicht seid ihr auf der einen oder anderen Party. Ich finde, das Verkleiden macht einfach super Spaß und wünsche euch gute Zeit. Wir hören uns in 3 Wochen wieder. Bleibt gesund und habt Spaß am Leben. Bis dann, euer Christoph.